Ich begrüße Sie sehr herzlich. Jetzt sehe ich so mal von hier vorne, dass die Reihen doch gar nicht so leer sind wie gedacht. Wie schön, dass viele heute zum Gottesdienst gekommen sind. Das heutige Thema hat vielleicht ein bisschen mit Urlaub zu tun, aber noch nicht so richtig viel. Vielleicht manchmal sogar mit Arbeit, aber dazu komme ich gleich. Vor über 500 Jahren hat ein Mann namens Christopher Columbus, wie man so schön sagt, Menschheitsgeschichte geschrieben. Ein Mann, dessen Herkunft gar nicht so klar ist, hatte eine Idee, hatte eine Hoffnung. Und zwar hat er die Hoffnung gehabt, es klärt sich auch langsam auf, wozu ich das alles brauche, er hatte die Hoffnung, von Spanien aus, weil es um wichtige Wirtschaftsinteressen gab, nach Indien und China zu kommen. Und bislang war es so, dass man reisen musste von hier bis hier. Eine lange, gefahrvolle Reise über Kap Horn, eine sehr gefährliche und intensive Reise. Und seine Idee war, und dass die Erde eine Kugel war, war seit einigen Jahren auch in der Wissenschaft im Gespräch und setzte sich immer mehr als Vorstellung durch, dass er sagte, warum diesen langen Weg fahren, wenn man nicht einfach mal so fahren kann? Heute wissen wir, und er merkte es dann auch, dass da etwas dazwischen ist. Amerika. Und das wusste er zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Und er segelte los, also nachdem er mit verschiedenen Regierungen gesprochen hatte, er allein konnte es sich nicht leisten, mehrere Schiffe auszurüsten, die er brauchte. Und er fuhr, nachdem er dann tatsächlich die spanische Regierung überzeugt hatte, los. Und seine Reise ging daran, dass nach 3 Tagen der Mast des Hauptschiffes brach. Das heißt, er kam gar nicht weit, er kam dann zu den Kanarischen Inseln, da sind ja auch immer wieder viele Deutsche, aber die kommen nicht in der Regel per Schiff, sondern er musste mit seinem Schiff, mit den 3 Schiffen, kleinen Schiffen, dann zu den Kanarischen Inseln und dann erstmal 1 Monat reparieren. Und dann ging es weiter. Und die Vorstellung der damaligen Zeit war, auch von den Schiffen her, man fährt so 3, 4, 5 Tage übers offene Meer. Und dann kommt Land. Und Sie können sich vorstellen, bei dem, was hier angezeigt ist, das ist jetzt so meine Handfläche, dass das ungefähr 15.000, 20.000 Kilometer sind. Und das schafft man nicht in 5, 6 Tagen mit einem kleinen Segler. Es kam zu immer mehr Schwierigkeiten. Die Leute wurden unruhig. Damals glaubten die Leute an Seeschlangen. Es gab unter den Seefahrern auch immer noch die Vorstellung, dass die Erde eine Scheibe ist und dass, wenn man nicht aufpasst, man zum Rand dieser Scheibe segelt und runterfällt. Und es wurde immer unruhiger auf den Schiffen und die Leute stellten immer mehr die Frage, wie geht's denn bloß weiter? Und Christopher Columbus hatte dann Glück in Anführungsstrichen, denn es wurde auf einmal eine Möwe gesichtet. Und dann sagt er, wir sind nahe an Land. Und die Leute sagten, okay, dann machen wir eben weiter. Und es dauerte aber noch einen ganzen Monat, bis er auf die ersten Inseln traf des amerikanischen Festlandes, sozusagen, die vor dem amerikanischen Festland lagen. Und er hatte immer wieder den Punkt, dass die Leute sagten, wir können nicht mehr. Und dann kam, dass sie vielleicht ein Stück Holz, was sie im Wasser haben, treiben gefunden. Oder dass irgendeine Pflanze da war, wo sie sagten, das ist eine Festlandspflanze. Und diese Hoffnung hat sie immer wieder vorwärts gebracht und sagt, wir halten das noch ein Stück aus. Das heutige Thema der Predigt, auf die ich gleich kommen werde vom Predigttext, hat sehr viel mit Hoffnung zu tun. Hoffnung. Ich habe mal nachgeschlagen, in der heutigen Zeit guckt man ja nicht mehr im Lexikon, sondern bei Google nach. Es heißt, verwandt mit dem englischen Hope oder vom Niederdeutschen hopen, hüpfen. vor Erwartung unruhig sein, springen, zappeln. Und es heißt, ich erkläre es aber auch gleich nochmal, weil ich selber noch eine Zeit gebraucht habe, das zu verstehen, eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung dahingehend zu haben, dass etwas, das dem Hoffenden wünschenswert erscheint, in der Zukunft eintritt, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Das kann ein bestimmtes Ereignis sein oder ein grundlegender Zustand. Viele Menschen hoffen auf lange Gesundheit oder finanzielle Absicherung. Hoffnung ist die umfassende emotionale und unter Umständen handlungsbegleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Mit wenigen Worten heißt es, wir als Menschen können die Zukunft nicht wissen. Viele von Ihnen hoffen, heute ein schönes Mittagessen zu bekommen. Aber ob es schmeckt, ob es gelingt, das wissen wir alle nicht. Wahrscheinlich haben Sie eine gewisse Erfahrung damit, dass Ihre Frau oder der Mann oder wer auch immer das Mittagessen kocht, ein guter Koch ist, hoffe ich jetzt, sage ich mal so, und Sie die Erfahrung gemacht haben, dass es gut schmeckt. Aber niemand von uns weiß, was heute Mittag ist oder was heute Abend ist. Und das ist ein Problem, das nicht nur uns betrifft, sondern die Menschheit von Anfang an gehabt hat, dass sie die Zukunft nicht kennt. Und dass Hoffnung etwas ist, dass man auf ein Ereignis hofft, auf etwas, was man erreicht. Hier stand ja eine lange Gesundheit oder finanzielle Absicherung, auf etwas hofft und vielleicht auch darauf hinarbeitet. Und so ist es bei Christopher Columbus gewesen. Er hat die Hoffnung gehabt, einen Weg zu finden nach Indien, nach China, einen Weg zu finden, der ihn persönlich zu einem ganz, ganz reichen Menschen macht, weil da die Handelsbeziehungen sehr wichtig waren. Und er hat es gehofft, über diesen Weg zu finden, übers Meer, auf der anderen Seite der Kugel drumherum sozusagen. Und diese Hoffnung hat ihn vorangetrieben. Der heutige Predigttext, ich lese ihn jetzt vor, wer eine Bibel mit hat, kann ihn auch aufschlagen. Das ist der Römerbrief, der Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Ich werde in den einzelnen Schritten, in die ich diese Predigt unterteilt habe, kommen die Verse auch nochmal mit rein, dass Sie es wissen schon mal. Ich lese ihn jetzt vor. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir auch das in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten, und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Die erste Überschrift, die ich gewählt habe für diesen Text, ist leinenlos. Ich lese die ersten Verse noch einmal. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Der Glaube an Jesus Christus, an seine Auferstehung, die wir von Gott beschenkt bekommen haben, dass wir leben, bewirkt etwas in uns. Und zwar, dass wir neu geboren werden. Neugeboren werden in eine Beziehung mit Gott, die sich durch Frieden auszeichnet. Ich werde heute im Abendmahl noch etwas dazu sagen. Und es ist heute nicht der Schwerpunkt der Predigt, aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass man nicht Christ wird, indem man jeden Sonntag in den Gottesdienst geht. Dass man nicht Christ wird, wenn man getauft wird. Sondern man wird Christ durch den Glauben an Christus. Und in diesem Glauben werden wir gerecht gesprochen, haben Frieden mit Gott, die wir vorher Feinde waren Gottes. Jeder von uns. Jeder von uns war von Geburt an Feind Gottes. Ich habe mir überlegt, wie kann man das erklären? Man wird ja nicht Feind Gottes allein, wenn man eine Bank überfällt. Oder wenn man seine Frau hintergeht. Oder wenn man seinen Chef anlügt. Haben Sie das schon mal erlebt, dass Sie jemandem begegnet sind, der Sie unfreundlich behandelt hat, obwohl Sie ihm gar nichts getan haben? Bei Gott ist das anders. Wir werden geboren und haben nichts anderes gelernt, als auf uns selbst zu gucken, unseren eigenen Weg zu gehen. Ich habe einen 2,5-jährigen Sohn. Und in den letzten 1,5 Jahren habe ich noch nie so gut verstanden, was ein Sünder ist. Wenn ich meinem Sohn sage, bitte fass das nicht an, es ist heiß, du wirst dir wehtun, hat er eine Art, er guckt mich an, auf einmal fängt er an zu grinsen. Und es flackert, es knistert sozusagen in seinen Augen. Und dann ist die Frage, wer ist schneller? Er mit dem Zugreifen oder ich, dass ich ihn erwische? Der Gedanke, ich mache das, was mir gefällt, liegt uns in der Wiege mithin. Und das ist die Sünde gegen Gott, dass wir uns auf unseren Weg ausrichten und nicht auf den Weg Gottes. Und das macht ihn uns zum Feind sozusagen. Durch den Glauben an Christus, der sich auch in unserem Leben widerspiegeln soll, finden wir zu Gott, werden seine Kinder und werden für gerecht erklärt und haben Frieden mit ihm. Und in Vers 2 ist, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen. Und das ist dieses Bild, was auch schon in den Liedern angeklungen ist, dieses Bild vom Tempel. Die Juden der damaligen Zeit, vor über 2000 Jahren, erlebten das, dass Gott im Tempel lebte, im Allerheiligsten. Im Allerheiligsten war ein ganz kleiner Bereich im Tempel und ein Priester, ein einziger Priester durfte einmal im Jahr diesen Raum betreten. Und sonst nicht. Das war die Gottesbegegnung der damaligen Zeit. Und nun heißt es, wir haben freien Zugang. Und ich habe das versucht, mal auf ein Bild zu übertragen, das uns vielleicht mehr vertraut ist. Es ist so, als ob wir Menschenschiffe wären. Und jeder Mensch, der ein Schiff ist, liegt im Hafen und traut sich nicht rauszufahren auf die See mit der Perspektive, zu Gott hinzukommen. Man dümpelt vielleicht so ein bisschen hin und her im Hafenbecken, aber das Leben mit Gott hat noch gar nicht begonnen. Und dort ist dann der Zeitpunkt, wo Gott uns durch den Glauben gerecht spricht, uns seine Kinder nennt. Und auf einmal haben wir die Möglichkeiten, diesen Hafen zu verlassen und auf große Fahrt zu gehen. Dass die uns die Hoffnung vorantreibt, Gott zu begegnen, mit Gott zu leben. Das ist ein Bild vielleicht, das Sie auch mitnehmen können, dass wir als Schiffe unterwegs sind, auf dem Meer. Und dass wir uns erst trauen, auf dieses Meer des Lebens zu fahren, mit der Perspektive, Gott zu begegnen, wenn wir mit ihm versöhnt sind und mit ihm gemeinsam auf dem Weg sein können. Und wenn wir den Hafen verlassen,
kommen wir zu Punkt 2.
Das Ziel fest vor Augen. Ich lese den Vers 2b. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Gottes Herrlichkeit. Ich weiß nicht, was Sie mit dem Ausdruck Herrlichkeit verbinden. Ein besonders schönes Auto, ein besonders Blick in die Natur. Gottes Herrlichkeit ist nicht in erster Linie ein Bild, ein besonders helles Licht. Gottes Herrlichkeit ist seine ganze Person. Wenn wir in die Offenbarung lesen, das letzte Buch der Bibel, wo es darum geht, dass Jesus wiederkommt, dann heißt es, das wird eine Zeit sein, wo Gott alle Tränen abwischt. Wo der Löwe mit dem Lamm zusammen ist. Ich habe eine Zeit lang Aquarienfische gezüchtet. Ich komme so, habe Landwirtschaft studiert, ich habe eine Leidenschaft für Tiere. Und habe, einen Augenblick, ich habe 13 Becken gehabt mit ungefähr 4000 Liter zusammen, schätze ich. Und ich habe Aquarienfische gezüchtet und das hat mir viel Freude gemacht. Bis zu einem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, der eine Fisch bekämpft den anderen, der eine Fisch frisst den anderen auf. Und viele werden wahrscheinlich sagen, das ist das Normale. Ich habe auch schon Schweine geschlachtet. Also es ist das Normale dieser Welt. Und ich habe auf einmal gemerkt, dass mir das Kummer macht, das zu sehen. Dieses Leid. Und ich freue mich darauf, dass es eine Zeit geben wird, wo der Löwe es nicht braucht, das Lamm anzugreifen. Wo die Revierkämpfe nicht mehr nötig sind. Wo es nicht mehr nötig ist, dass ein Mensch dem anderen seine Macht zeigt oder für die Macht missbraucht. Das ist mein ganz persönlicher Aspekt, der mich besonders anspricht. Vielleicht gibt es ja auch andere von Ihnen, die wir es leider nicht austauschen können, aber Gottes Herrlichkeit ist, dass wir dann in der Beziehung mit ihm leben können, dass es eine enge, eine freudige Beziehung ist, ohne Leid, ohne gegenseitige Angriffe. Das werden wir dann alles gar nicht mehr nötig haben. Und ich habe es überschrieben, das Ziel fest vor Augen. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Sie merken, ich komme aus Norddeutschland und ich habe eine Leidenschaft für das Maritime. Eine Abbildung eines alten Fernrohres. Eine Kopie. Es ist etwas, wo man hindurchguckt und eine Sache, die in der Entfernung ist, sieht. Und ich denke, das ist Christopher Columbus manchmal auch so gegangen, dass er mit einem Fernglas geguckt hat am Horizont und dort war nur Wasser zu sehen und hatte gehofft, irgendwann taucht dieses Land auf. Ein Land, was sich herausstellte, was ein ganz anderes war, als was er erhofft hatte. Es war ja eben nicht Indien. Auch wenn er dann die ersten Inseln westindische Inseln genannt hat, sondern Amerika. Wir haben eine Hoffnung. Und es ist wichtig, immer wieder die Augen auf diese Hoffnung zu richten und zu sagen, das ist das, auf das wir zusteuern wollen in unserem Leben. Ich weiß, dass eine menschliche Zukunftserwartung, die als Hoffnung definiert wird, unsicher und klar als unsicher empfunden wird. Wir können nicht in die Zukunft gucken. Aber wir werden im späteren Text noch sehen, wie wichtig es ist, dass wir Grundlagen haben, Gründe für diese Hoffnung. Wenn die Winde wehen. Punkt 3. Doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht wie mir, als ich das gelesen habe. Ich habe dann gestockt. Sich zu rühmen, sich zu freuen, zu sagen, das ist total klasse. Das kann ich mir vorstellen, mit der Perspektive, einmal in der Ewigkeit mit Gott zu leben. Aber hier ist jemand, der schreibt, wir freuen uns nicht nur darüber, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Das schreibt ja nicht einer, der Masochist ist. Das schreibt ja nicht einer, der sagt, ach klasse, noch ein Schlag, tut mir ruhig weh, beschimpft mich, finde ich total klasse, dann fühle ich mich richtig wohl. Sondern es ist jemand, dem die Schmerzen vor Augen stehen, der im Gefängnis ist, der beschimpft worden ist, der verlacht worden ist, der angegriffen worden ist. Warum sagt so jemand, der bei klarem Menschenverstand ist, ich freue mich darüber? Wir leben doch in einer Welt, in der der medizinische Fortschritt uns sagt, du brauchst keine Schmerzen mehr haben. Besonders aufgefallen ist mir das an einem Punkt bei einer Werbung für eine Kopfschmerztablette. Eine Kopfschmerztablette ist ja, wie das Wort sagt, gegen Schmerzen im Kopf. Und nun geht die Werbung los, zwei junge, hübsche, attraktive Frauen laufen eine Treppe hoch oder so etwas, wie in der Werbung ja immer sehr schöne Leute laufen oder was tun. Und die eine Frau sagt dann, oh, ich habe Schmerzen in den Beinen. Ja, und die andere Frau sagt, nimm doch eine Kopfschmerztablette. Und die Reaktion ist ja klar, ich habe doch keine Kopfschmerzen. Ich habe doch Schmerzen in den Beinen. Ja, doch, das ist kein Problem. Diese Tablette nimmt dir alle Schmerzen. Dann mögen Sie sagen, ja, Werbung, nicht, ob das nun stimmt. Aber der Grundgedanke ist doch der, dass uns vermittelt wird, du brauchst keine Schmerzen mehr haben. Und es wird uns auch vermittelt damit, du brauchst doch nicht mehr leiden. Gönn dir doch was im Leben. Das Leben muss schön sein. Warum leiden? Das ist doch unsere Prägung. Und nun kommt jemand, der sagt, leiden, das hilft mir, das ist gut. Und es ist ein Leiden vom Wort her, vom griechischen Wort her, das starke Unterdrückung und Bedrängnis bezeichnet. Wir müssen uns klar machen, dass Leiden zu unserem Leben in der Welt dazugehört. Dass wir als Christen nicht herausgenommen sind. Jesus hat gesagt in Johannes 16, in der Welt, da habt ihr Drangsal, da habt ihr Not. Und die Apostel schreiben in Apostelgeschichte 14, wir werden durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Ich möchte es anhand eines Bildes deutlich machen. Es ist ein altes Bild, ich habe es beim Aufräumen gefunden. Meine Frau hatte als Lehramt evangelische Theologie studiert und wir sind dabei, die Garage aufzuräumen und da fiel mir dieses Bild in die Hände. Und wir haben überlegt, was wir wegschmeißen oder nicht und dann habe ich das aber beiseite genommen und gesagt, das möchte ich behalten. Es ist ein Bild von einem Mann, es ist wahrscheinlich schon viele Jahre alt, ein Holzschnitt, der als Christ lebt und der auf der einen Seite die Nähe Gottes erlebt, auf der anderen Seite aber auch Angriffe. Und ich habe einfach mal mir aufgeschrieben, was könnte das sein? Die erste Hand mit dem Zeigefinger, da habe ich gedacht, das könnte Spott sein. Guck dir den an, der ist Christ. Der glaubt sowas noch. Einer von gestern. Und die zweite Hand, diese klauenhafte Hand, da habe ich gedacht, Anklage. Auch etwas, was die Apostel erlebt haben, angeklagt zu sein. Und das ist nicht nur etwas, was vor 2000 Jahren passiert ist. Auch heute werden noch Christen verfolgt und die Anklage ist nicht, ihr habt was gestohlen, sondern sie werden verurteilt, weil sie sagt, ihr seid Christen. Und das ist ein Verbrechen. Bei der dritten Hand habe ich gedacht, das ist, sieht aus wie eine Münze und es ist eine Verführung, Geld. Ich habe es einmal erlebt, dass ich als Kaufmann, ich habe Kaufmann gelernt, dass jemand zu mir sagte in der Ausbildung, hier sind Ladungspapiere für Schiffe, die müssen, da muss was verändert werden, gefälscht werden, damit die Ware besser über den Freihafen kommt, den Hamburger Hafen kommt. Und da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht machen. Gott hat mich dann bewahrt in dieser Ausbildung. Ich bin dann nicht dafür weiter angegriffen worden. Aber als die Frage kam, wer wird denn dann hinterher weiter eingestellt? Da wurde mir deutlich, dass ich da keinen Platz hatte. Dass ich irgendwie nicht dazu passte. Das erzähle ich jetzt nicht so, dass so ungefähr, das ist, bei mir klappt das alles. Aber als Beispiel, und vielleicht erleben Sie auch Beispiele, wo jemand sagt, komm, nimm das Geld. Betrüge bei der Einkommensteuer, das merkt doch keiner. Und das Geld kannst du doch gut gebrauchen. Oder andere Dinge. Diese nächste Hand auf der rechten Seite von hier aus gesehen, diese Hand, die so zeigt, komm doch her, lockende Begierden. Komm. Komm her und hab Spaß. Warum nicht mal lügen? Sag doch einfach, bist unterwegs, hast keine Zeit, musst arbeiten und gönn dir was. Begierden können ja ganz unterschiedlich aussehen. Begierden können aussehen, hab Macht, betrüge deine Frau, betrüge deinen Mann, nimm dir eine Auszeit von all dem, du musst doch das alles nicht so ernst nehmen. Das sieht für jeden für uns anders aus. Und die letzte Hand, diese greifende Hand, Verfolgung, Gewalt. Ich habe schon gesagt, beim ersten Punkt, es werden Christen verurteilt, lange im Gefängnis zu sein, lange zu leiden, weil sie Christen sind. Da wird nicht gesagt, ihr habt was gestohlen oder irgendwas Schlimmes gemacht, sondern einfach, weil ihr Christen seid, werdet ihr verurteilt. Es können auch andere Punkte dazu kommen. Ich habe hier geschrieben, Krankheit, Armut, Reichtum. Jemand, der arm ist, kann sagen, ich brauche mehr zum Leben. Und jemand, der reich ist, kann sagen, oh, ich brauche Gott nicht mehr, ich habe ja genug auf dem Konto. Wir alle erleben Nöte. Unverschuldet, selbstverschuldet. Wir alle erleben Nöte, wie gehen wir damit um? Und ich wünsche Ihnen den Mut, nach einem diesem Prinzip Hoffnung umzugehen, dass wir anfangen, uns über unsere Nöte zu freuen. Und zu freuen heißt nicht zu sagen, oh, ist alles in Ordnung in unserem Leben, die Not finde ich total klasse. Auch nicht, dass man nicht klagt. Auch nicht, dass man nicht zu Gott kann und sagt, hilf mir. Aber dass wir von Gott für würdig gesehen werden, mitzuleiden. Wer war schon mal auf einer Seereise? Es ist keine rhetorische Frage, da bitte ich mal um Handzeichen. Wer war schon mal auf einer Seereise? Wer war schon mehrmals auf einer Seereise? Wer würde, der mehrmals auf einer Seereise erwarten, dass immer Sonnenschein ist, dass es nie Sturm gibt, dass es nie Regen gibt, dass nie die Sonne weggeht? Ich weiß, dass man sich jetzt vielleicht nicht traut, sich zu melden, weil die anderen es ja sehen könnten, dass man so etwas glaubt. Ich habe eine Zeit lang in England gewohnt, in London, ein halbes Jahr, und ich musste öfter mit dem Schiff rüberfahren, hin und her. Und das war im Herbst. Und im Herbst kommen Herbststürme, und das Problem dieser Herbststürme ist so, dass die Fähre nicht so fährt, sondern sie fährt so. Das geht 24 Stunden lang. Ich habe dann immer 24 bis 48 Stunden gebraucht, um mich von dieser Fahrt zu erholen. Und ich will Ihnen nicht beschreiben, wie dieses Schiff hinterher gestunken hat nach diesen 24 Stunden der Überfahrt. Ich gebe zu, ich habe es mir dann leicht gemacht. Nach einiger Zeit habe ich eingesehen, dass es sinnvoller ist, eine Stunde von Hamburg nach London zu fliegen und mehr Geld zu bezahlen. Aber vom Bild her, niemand von uns erwartet, dass eine Seereise immer lustig ist. Das geht nur im Lied so, dass eine Seereise immer lustig ist. Eine Seereise ist nicht immer schön. sie ist herausfordernd. Und wenn wir unser Leben mal betrachten als Schiff auf dem Weg, dann ist es so, dass wir auch in dunkle Zeiten kommen. Und diese dunklen Zeiten sagen aber nicht, du machst alles falsch. Du bist ein ganz schlimmer Finger. Gott bestraft dich. Sondern diese dunklen Zeiten zeigen für uns erst einmal, dass Gott mit uns ist in dem Leid und uns formen will. Er will uns formen, weil die Not uns lehrt, durchzuhalten. Wer in der Not ist auf einem Schiff und der Sturm kommt, der macht sich fertig auf diesen Sturm. In den großen Schiffen, da kann man nicht viel machen, aber wenn Sie sich ein Segelschiff vorstellen, das weiß, ein Sturm kommt, da werden nicht die letzten Segel rausgefahren. Da wird nicht gesagt, ach komm, alle Mann an die Reling und gucken, was jetzt passiert. Sondern werden die Luken dicht gemacht, die Segel werden gekürzt und es wird gesagt, jeder soll auf sich bitte aufpassen, es könnte schwierig werden. Wenn wir Not erleben, lernen wir mit dieser Not umzugehen. Und diese Not umzugehen, lehrt uns, wenn wir das durchhalten, dass wir bewährt werden. Jemand, der eine Not mehrmals erlebt hat und durchlitten hat, weiß, wie diese Not dann zu begegnen ist, wenn man es das nächste Mal begegnet. Vielleicht ein lapidares Beispiel, aber Schnupfen. Schnupfen ist etwas, was wir die meisten von uns erlebt haben. Und es gibt ja diesen berüchtigten Spruch, wer eine Erkältung hat, 7 Tage lang fällt er aus, sei es mit oder sei es ohne Medikamente. Aber es weiß, wenn man Schnupfen hat, wie man sich zu verhalten hat. Wenn ich einen allergischen Schub bekomme, weiß ich, ich muss mich so und so verhalten. Ich spüre, wenn dieser allergische Schub kommt, im Kribbeln, in den Augen, ich merke, wie meine Atmung mir schwerer fällt. Und wenn ich das habe ich eben dadurch gelernt, indem ich es immer wieder erlebt habe. Und ich weiß jetzt, wenn ich eine Migräneattacke bekomme, was mir hilft. Mache alles dunkel, soweit das möglich ist mit einem kleinen Kind, ziehe ich mich zurück und so weiter und so fort. Aber ich habe das gelernt, damit umzugehen. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Ich gehe nochmal auf dieses Bild mit dem Schiff. Christopher Columbus hat das erlebt und gesagt, die Mannschaft meutert, alles ist schwierig und schlimm. Und der Zeitpunkt kommt, wo die Frage ist, kehren wir um oder nicht. Und er wird wahrscheinlich gesagt haben, wir sind so weit gekommen, das Land ist doch so nah dran, wir finden schon Pflanzen von diesem Land, wir finden Holz, was treibt. Wir können doch jetzt nicht umkehren. Und so geht es uns vielleicht auch mit dem Aussicht, wir wollen die Herrlichkeit Gottes erleben. Dass manche Not, die unser Leben in Frage stellt, wir sagen, jetzt haben wir das durchlitten. Und die Herrlichkeit Gottes liegt vor uns. Lasst uns weiter vorangehen auf diesem Weg, dass wir diesen Weg auch wirklich vollenden. Ich komme zum 4. und letzten Punkt. Ich habe ihn überschrieben mit Hilfe oder mit Hilfen auf dem Weg. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, Vers 5, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Hoffnung als Bild eines Gedankens, wo wir sagen, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und gleichzeitig die Frage, immer erreichen wir dieses Ziel auch. Und hier hat Gott etwas uns geschenkt. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. In Römer 8,23 steht, dass wir den Heiligen Geist als Erstlingsgabe bekommen haben, als Angeld. Angeld heißt, dass jemand ein Erbe bekommt, aber derjenige ist noch nicht tot. Und da man sein Erbe erst bekommt, wenn derjenige tot ist, gibt es die Sitte des Angeldes. Das heißt, man bekommt schon einen Teil des Erbes, nicht vollständig, erst wenn der Mann verstorben ist, aber man kommt schon etwas im Voraus. Und da, so ist der Heilige Geist zu verstehen. Wir bekommen etwas im Voraus. Dass Gott uns liebt, das habe ich mir nochmal aufgeschrieben heute Morgen. Was gibt es Wichtigeres? Was könnte mehr Fundament unseres Lebens sein, als dass jemand sagt, als Gott zu uns sagt, ich habe dich lieb. Jetzt schon, nicht erst, wenn du bei mir bist in der Ewigkeit, jetzt habe ich dich lieb. Das ist die Nachbildung eines Sextanten. Ein Sextant diente früher dazu, die Position eines Segelschiffes zu bestimmen. Es war eine Hilfe auf dem Weg, seine Richtung zu finden und zu sagen, hier bin ich. Und der wichtigste Stern der damaligen Zeit war der Nordstern. Und zwar deswegen, weil der immer an der gleichen Stelle war. Wenn ein Schiff durch die Meere fuhr, veränderte sich die Sichtweise auf die verschiedenen Sterne, aber der Nordstern war immer an der gleichen Stelle. Und so geht es mir mit dieser Aussage, dass der Heilige Geist jedem von uns, der zu Gott gehört, sagt, Gott hat dich lieb. Das ist der Fixstern alles von allen, von unserem ganzen Leben ist das, das, was steht, wo die Zusage da ist, ich habe dich lieb. Geh weiter. Ich habe dich lieb, ich bin bei dir, geh weiter. Und das macht die Hoffnung. Nicht zu einem Traum, zu irgendetwas, wo man sagt, naja gut, nicht. Es ist ein dummer Mensch, der Hoffnung hat. Es ist nicht, wir sind nicht Träumer, dass wir sagen, wir wollen mit der Ewigkeit mit Gott leben, sondern wir haben mit dem Heiligen Geist schon etwas, was wir hier bekommen, um zu erleben, es hat einen Sinn und diese Hoffnung ist nicht unbegründet. Hilfen auf dem Weg habe ich genannt. Es ist ja sehr schön, auch dieser Hinweis zu haben auf die vorherigen Predigten. Ich empfehle Ihnen nochmal sehr die Predigt von Helmut Weidemann vom 28.06. Und wenn es um Hilfen auf diesem Lebensweg geht, hat er die Überschriften genannt, im Glauben mit dem allmächtigen Gott rechnen lernen. Die Gemeinschaft in der Gemeinde als Quelle der Kraft. Und das schwankende Herz ehrlich vor Gott ausschütten. Hilfen auf dem Weg mit Gott. Auch das sind ganz wichtige Hinweise. Anstelle einer Zusammenfassung möchte ich Ihnen gerne ein Zitat vorlesen zum Schluss. Gary E. Thomas heißt der Mann und er hat einen sehr herausfordernden Satz gebracht oder Sätze gebracht. Wir alle wurden als selbstsüchtige, arrogante, egozentrische Wesen geboren. Als solche werden wir aufgefordert, zusammen mit Gottes Geist daran zu arbeiten, ein Leben der Selbstlosigkeit, des Mitgefühls und der Liebe zu schaffen. Diese Verwandlung ist ohne Leiden unmöglich. Als ich das aus seinem Buch zum ersten Mal gelesen habe, habe ich tief geschluckt und gedacht, möchte ich als selbstsüchtig, arrogant und egozentrisch bezeichnet werden. Dann habe ich mir gedacht, ich gucke mir mal, ich überlege mal, würde ich mich denn selber so beschreiben? Und in dem, was ich aus meiner Vergangenheit kenne, ja, wir alle. Wir alle, weil wir es vorher nicht besser wussten, sind selbstsüchtig gewesen, arrogant und egozentrisch. Und wir haben das Ziel, durch Gottes Geist, durch unsere Hingabe, ein Leben der Selbstlosigkeit, das heißt nicht einer Selbstvergessenheit, sondern einer Selbstlosigkeit, das ist was anderes, des Mitgefühls und der Liebe zu leben. Und wir schaffen das nur so, uns zu verändern, indem Gott uns in Frage stellt, indem er Leid zulässt. Die gute Nachricht dieser Predigt soll sein, dass das Leid, was jeder von uns erlebt, in Gottes Händen seinen guten Sinn hat, dass uns das Leid stark machen soll zum Leben mit Gott hin. Und dass jetzt auch im Leid Gott zu uns sagt, ich habe dich lieb. Amen.